Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallöchen mit Tönchen. Sie hören Jean. Die erste arabische Eigenproduktion von Netflix. Sprechen wir drüber. Jörg Taschmann hat sie für uns gesehen. Hallo.
Hallo.
Worum geht es denn?
Also es fängt an mit einer Klassenfahrt von Amman, von Teenagern aus Amman, die nach Petra in diese uralte Touristenhochburg fahren. Und wie das bei Schülern so üblich ist, wenn die 16, 17, 18 sind, die langweilen sich natürlich tödlich, wenn ihnen da irgendwelche Tourismusführer irgendwas erzählen. Und dann wird auch noch von Djinns geredet, also diesen Geistern, die von menschlichen Beschwörern gesteuert werden, die eben so gut wie böse sein können. Und Mira und ihre Freundin Leila, die haben eher Jungsprobleme. Und man hat eine geheime Party geplant am Abend, man will auch endlich mal wieder Alkohol trinken und Djinns werden da erstmal nicht ernst genommen. Und nach dieser Party kommt es dann zu einem Unfall, zu einem tödlichen Unfall und kurze Zeit später wird Mira dann wirklich von einem leibhaftigen Djinn besucht, aber in der Gestalt eines sehr hübschen Jungen. Also allein das ist alles schon mal ziemlich überraschend und diese Mischung funktioniert eigentlich. Einerseits ist es ein echter Teenie-Film, wie Netflix sie gerne macht und auch die Probleme von Teenagern ernst nimmt. Und wenn dann da plötzlich mal so ein Geist auftaucht und wenn den Wasserhahn aufdreht, ja, das erinnert mich so an alte Märchenfilme, die ich so in meiner Jugend gesehen habe. Also funktioniert für mich durchaus.
Sie erzählen die Handlungen so selbstverständlich. Ich stürzte doch an der einen oder anderen Stelle. Jugend trifft Mystery und Djinn, ist das überzeugend gemacht auch?
Also ich finde schon, weil das ist nicht so... Das erscheint einem total natürlich, vielleicht auch gerade eben deshalb, weil dann diese Djinns in Jungs- und Mädchengestalt auftauchen können und eben genauso eine Teenies sind wie die anderen letztendlich auch. Wäre jetzt dieser Djinn irgendwie so ein alter, bärtiger Mann oder so, dann würde das vielleicht ein bisschen weniger funktionieren. Aber mir hat das bisher viel Spaß gemacht in den ersten Folgen.
Ich durfte in den Trailer reinschauen von Djinn, unser arabischer Jugendlicher aus Amman, als rebellische Wesen, selbstbewusst, man trinkt Alkohol, hat sie liberale Eltern. Wie passt das zum arabischen Markt? Ist das eine Serie, die daraufhin produziert ist oder international vielleicht angelegt ist?
Also wahrscheinlich haben wir hier auch im Westen oft Vorurteile und sind sehr viel auch von Klischees beeinflusst. Es gibt ja nun nicht die arabische Welt, die ist ja auch sehr vielfältig. Da gibt es ja liberalere Staaten und weniger liberalere Staaten. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob Djinn zum Beispiel in Saudi-Arabien laufen dürfte, weil es wird auch im Bus rumgeknutscht. Die Frauen tragen alle kein Kopftuch. Also da habe ich auch selber meine Zweifel, ob das in den sehr konservativen arabischen Ländern gezeigt werden kann. Aber ich bin mir durchaus sicher, dass in den Maghreb-Staaten das mit Sicherheit läuft. Im Libanon garantiert. Der Regisseur dieser Serie ist ein Libanese. Und dann, glaube ich, will man auch arabischsprachige Jugendliche in aller Welt ansprechen, auch im Westen. Und das ist dann eben auch sehr wichtig, dass man mit diesen üblichen Klischees bricht, dass man sie zeigt. Im Prinzip sind sie genauso modern wie alle anderen jungen Leute auch. Und Netflix ist in 190 Ländern. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch junge Leute interessiert oder überhaupt Zuschauer interessiert, die nicht unbedingt arabischstämmig sind.
Jetzt gibt es sehr unterschiedliche Sprachversionen. Es fällt doch auf, dass Deutsch nicht mit dabei ist. Wie ist das zu erklären?
Ja, das hat mich auch verblüfft, weil ich las in der Süddeutschen Zeitung, wo einem die Originalfassung gepriesen, weil man dort eben auch den Jargon von diesen Jugendlichen ganz gut mitbekommt, hauptsächlich Arabisch, aber mal wieder durchsetzt mit englischen Wörtern, das ist schon sehr interessant. Aber dann habe ich mal geguckt, ja, eine deutsche Synchronfassung gibt es auch gar nicht, also der deutsche Zuschauer muss das mit Untertiteln schauen. Interessanterweise gibt es Synchronfassungen auf Englisch, Spanisch, Französisch und Türkisch und ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass Netflix an den deutschen Markt, jedenfalls an den rein deutschen Zuschauer hier nicht so wirklich glaubt, weil vielleicht auch der deutsche Netflix-Zuschauer, der durchschnittliche, sage ich mal, vielleicht nicht so neugierig ist und sich lieber amerikanische oder deutsche Serien anschaut. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Andererseits weiß man aber auch, dass gerade junge Leute immer weniger Probleme mit Untertiteln haben und die sehen das dann vielleicht auch ganz gerne ohne die Synchronfassung.
Wie viele Sternchen würden Sie Djinn denn jetzt geben? Ich sag mal, 7 sind möglich.
Ach, eine lockere 5 ist das schon. Ich fand das, wie gesagt, sehr kurz, weil ich finde es auch sehr angenehm, dass viele Folgen nur eine halbe Stunde dauern und aber eben sehr schöne Dramaturgie haben. Es gibt also zum Schluss immer den berühmten Cliffhanger, dass man dann erstmal wieder weiterschaut. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann konsumiert sich das ganz gut.
Dankeschön. Jörg Taschmann war das über Fresh Netflix Stuff. Djinn ist gestern gestartet.
Deutschlandfunk Kultur.
So, gestatten, Wilhelm Franke, Nazi-General.
Scheiße! Seht zu, dass Sie nicht auf mich feuern! Scheiße! Schafft mir die Bastarde vom Hals! Ich sitze hier fest, lenkt sie irgendwie ab! Helft mir!
Ja, Wilhelm Franke schreit sich durchs Game Battlefield 5. Er tut das innerhalb der Battlefield-Shooter-Reihe. Die gibt's schon seit 2002. Battlefield 5 ist da das aktuellste Game. Grob zusammengefasst geht's jetzt um Krieg und Schießen in diesem Game und da mischt eben auch Schreinazi Wilhelm Franke mit. Pikant dabei ist, Wilhelm Franke, so hieß auch ein SPD-Politiker und Antifaschist, den die Gestapo verhaftet hat. 1945 ist dieser echte Wilhelm Franke bei den Luftangriffen auf Dresden ums Leben gekommen. Aufgrund der Namensgebung des Nazi-Generals hat sich eine lebhafte Diskussion im Netz entwickelt, die mein Kollege Domschott für uns verfolgt hat. Hallo.
Hallo.
Zur Einordnung zunächst, wie genau funktioniert ein Battlefield-Spiel eigentlich und was haben die Nazis da verloren?
Also Battlefield 5, das ist ein Shooter, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Das heißt, Spieler können da entweder in einzelnen Missionen verschiedene Schauplätze des Weltkriegs besuchen und dort dann auch die Geschichten einzelner Soldaten nachspielen. Die sind manchmal ausgedacht, manchmal aber auch historisch verbürgt. Oder, und das ist das Herz des Spiels, sie spielen im Mehrspielermodus online gegen andere Spieler. Und dieser virtuelle Krieg, der da nachgestellt wird, den inszenieren die Entwickler mit modernster Technik sehr brachial und auch sehr authentisch.
Hier der entsprechende Schlachtfeld-Sound.
Und ja, wie kommen die Nazis da rein? Eben bedingt durch den Schauplatz. Im Zweiten Weltkrieg spielt man entweder auf Seiten der Alliierten oder der Deutschen. Und wer will, kann sich dann auch noch für Echtgeld, also echtes Geld, sogenannte Skins kaufen, um sich auch optisch von anderen Spielern zu unterscheiden. Und diese Skins sind nichts anderes als spielbare Figuren, die um die 10 Euro kosten. Und einer von ihnen ist eben dieser Nazi-General Wilhelm Franke.
Also auch noch kostenpflichtiges Gut, der Herr Franke, der Nazi-General, der so heißt wie der Antifaschist und Widerstandskämpfer, ist ja jetzt nicht gerade über die Maßen geschichtssensibel. Wie konnte das passieren?
Ja, das habe ich die Entwickler des Spiels auch gefragt, aber darauf bis heute keine wirkliche Antwort erhalten. Im Grunde gibt es eigentlich nur zwei logische Möglichkeiten. Entweder es war ein Versehen oder es wurde bemerkt, wurde aber von dem Team als egal eingestuft. Und der Spielentwickler Jörg Friedrich aus Berlin, der selbst gerade an einem Spiel über den Widerstand im Zweiten Weltkrieg arbeitet, der konnte mir allerdings verraten, dass auch seinem Team dieser Fehler hätte passieren können, trotz aller Sorgfalt.
Als ich das gelesen habe, musste ich zuerst mal denken, dass uns das hätte auch passieren können, rein theoretisch. Also ich weiß ja nicht, ob der Name Wilhelm Franke im schwedischen Google auch als erstes diesen Widerstandskämpfer liefert. Und auch in unserem Namensgenerator, der ja zufällig Namen erstellt, kann es durchaus sein, dass da vielleicht Zuordnungen, ne, dass da existierende Personen bei rauskommen, die aber nicht so waren, wie sie in unserem Spiel vorkommen. Deswegen tatsächlich fand ich, der Name durchgerutscht ist, fand ich persönlich nicht so schlimm. Das kann mal passieren.
Ja, das Spiel von Jörg Friedrich heißt Through the Darkest of Times und setzt sich ganz bewusst mit der Nazi-Vergangenheit Deutschlands auseinander. Und hier schlüpfen Spieler in die Rolle von Widerstandskämpfern, die sich gegen das Nazi-Regime organisieren. Und das klingt im Trailer des Spiels dann so.
Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen. Aber wir nicht. Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden. Wir wussten, dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren. Dass sie meinten, was sie sagten. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen.
Also da merkt man schon allein im Trailer, da herrscht eine ganz andere Stimmung als noch im zuvor gehörten Battlefield 5.
So, und jetzt haben die Entwickler von Battlefield 5 oder wahlweise auch 5 nach der Kritik versprochen, den Namen des Nazi-Generals zu ändern. Also alles gut damit oder wie?
Das Problem ist jetzt eine Kernaussage in dem Statement, das die Entwickler veröffentlicht haben. Und da betonen sie nämlich, dass Wilhelm Franke übrigens gar kein Nazi-General im Spiel sei, sondern nur ein deutscher General. Und dass diese Unterscheidung wichtig sei, weil man eben laut der Entwickler ein unpolitisches Spiel machen will, das keine Stellung bezieht. Und dass das aber ausgerechnet einem Weltkriegsschauplatz nicht funktionieren kann, das hat mir Jörg Friedrich erklärt, der sich, wie gesagt, selbst eingehend mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und auch mit Zeitzeugen gesprochen hat.
Problematisch, von einem deutschen General und nicht von einem Nazi-General zu sprechen, weil dieser Unterschied ja irgendwo eine moralische und ethische Einordnung ist. wir sollten heute wissen, wenn wir über die Wehrmacht sprechen, in was die Wehrmacht involviert war, was die getan hat und dass man die nicht einfach von den Nazis in Anführungszeichen abtrennen kann. Und ich finde, das muss man auch im Computerspielen tun.
Der Vorfall um Wilhelm Franke jetzt hier in Battlefield 5 oder Battlefield 5, der dient sicherlich als Erinnerung, dass große Entwicklerteams eben nicht immer so umsichtig und verantwortungsvoll mit der Geschichte umgehen, wie man es erwarten sollte oder wie sie auch selbst immer betonen.
Und das ist eine Tendenz, beziehungsweise wie lösen es denn andere oder was ist eine gute Lösung, mit der Geschichte umzugehen?
Also so wie es Jörg Friedrichs und sein Team machen, dass sie mit Zeitzeugen sprechen, dass sie bemüht sehr sorgfältig arbeiten, das ist sicherlich der richtige Weg und auch immer wieder abzugleichen, was geben die historischen Quellen her, wie können wir da irgendwie ein Spiel platzieren. Die Art und Weise, wie ein großes Entwicklerteam wie das von Battlefield 5 mit diesem Thema umgeht, das ist leider symptomatisch für die vor allem großen Teams und hier finde ich, könnte man durchaus diese alte Weisheit bemühen, da können die Großen mal ruhig von den Kleinen abschauen.
Wenn aus einem Widerstandskämpfer ein Nazi wird, die Geschichte des Wilhelm Franke in Battlefield 5, das erzählt von Dom Schott im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Frauen in der Schweiz streiken heute. Gewerkschaften hatten zu einem landesweiten Frauenstreik aufgerufen. Mit der Aktion soll unter anderem ein Zeichen für Lohngleichheit, für bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und für eine bessere Altersvorsorge für Frauen gesetzt werden. Aus Zürich Karl-Dietrich Meurer.
Tatsächlich verdienen Frauen laut offiziellen Statistiken für die gleiche Arbeit etwa 8% weniger als Männer. Wegen zu wenig Betreuungsangeboten ist es oft schwierig, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Und Frauen sind stärker als Männer von Armut betroffen. Der heutige Frauenstreiktag ist dezentral organisiert. Entsprechend gibt es ganz verschiedene Veranstaltungen mit unterschiedlichen Akzenten. Von der Kinderwagen-Demo über Frauen-Kickboxen bis hin zum Seniorinnen-Protestmarsch mit Gehstöcken und Rollatoren. Am späten Nachmittag sind in verschiedenen Schweizer Städten Demonstrationen und Kundgebungen geplant.
Der mit 150.000 Schweizer Franken dotierte Roswitha-Haftmann-Preis geht in diesem Jahr an die österreichische Künstlerin Vali Export. Die Filmemacherin, Medien- und Performance-Künstlerin wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis wird Ende September in Zürich übergeben. Let me grab the microphone and I'ma take it away. Every time I spit, I blow one or two speakers. Top model diva, but my name not Eva. Yeah, I bring people rocking classic. Als erste Rapperin ist Missy Elliott in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden. Die Zeremonie am Donnerstagabend in New York wurde zu einer Revue ihrer über zwei Jahrzehnte umfassenden Karriere. Kolleginnen, Freundinnen und Weggefährtinnen wie Queen Latifah würdigten ihre Kreativität. Missy Elliott erhielt eine emotionale Dankesrede, hielt sie. Neuen Künstlern riet sie, nicht aufzugeben, jeder mache mal eine Schreibblockade durch. Das Haus der Geschichte in Bonn feiert heute sein 25-jähriges Bestehen. Das Museum war eine Idee des damaligen Bundeskanzlers Kohl. Zur Bedeutung des Hauses sagte der Zeithistoriker Norbert Frey im Deutschlandfunk Kultur:
Es hat sich in ein sehr populäres Museum entwickelt. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Befürchtungen von damals, da könnte ein neues Nationalmuseum alter Art entstehen, die haben sich ja eigentlich nicht bewahrheitet. Und dass es so gut angenommen wird, hängt auch mit dieser populären Erzählvariante von Geschichte zusammen.
Norbert Frey, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Jena.
Deutschlandfunk Kultur in Ihren Ohren. Es geht jetzt um einen Rückkehrer. Hans-Jochen Eichwald ist zurück in Eichwald MdB, in der Serie, die vom Abgeordneten erzählt, der als Bundestagshinterbänkler ziemlich vergeblich versucht, an den ganz großen Strippen zu ziehen im politischen Berlin. Eichwald MdB Staffel 2 steht seit heute in der ZDF-Mediathek. Bereits gesichtet hat die Serie unser Fernsehkritiker Matthias Dell. Hallo.
Hallo.
Eichwald oder auch der Hajo aus dem Wahlkreis Bochum 2, ja, den sieht man hier also eine Legislaturperiode später im Bundestag und er muss sich unter anderem mit einem YouTuber auseinandersetzen, der ihm das Leben zur Hölle macht. Da klingelt doch was, das kommt einem bekannt vor. Also wie aktualitätsbezogen ist diese zweite Staffel?
Natürlich sind Bezüge da, wie man daran sehen kann, dass jetzt natürlich alles über Rezo redet und die CDU ein Problem damit hat. Das ist in der Serie ein bisschen anders, zeigt aber so, wie die quasi sich zur Gegenwart verhält, dass es da darum geht, dass man schon so das aufnimmt, was gerade eine Rolle spielt. In der Serie ist es dann ein rechter YouTuber, der also zum einen auch gegen Hajo Eichwald angetreten ist und ihn dann auch später irgendwie mit Falschmeldungen belegt, wo dann die Frage ist, wie reagiert man darauf? Also die Serie nimmt sich solche Wirklichkeitspartikel, aber hier geht es nicht darum, da jetzt irgendwas zu dokumentieren. Das ginge auch gar nicht. Und was dann daraus kommt, sind schöne Szenen. Zum Beispiel gleich in der ersten Folge geht es eben darum, dass die Fraktion, der Eichwald angehört, eine Art Workshop anbietet für die Abgeordneten, die nur sehr, sehr knapp gewählt worden sind und wie man sich dann eben gegenüber rechten Populisten und deren Rhetorik verhalten soll. Und da wähnt sich Hajo Eichwald, das gehört zu der Figur dazu, natürlich am falschen Platz.
Vielleicht waren wir gar nicht so schlecht diesmal, sondern die anderen waren sehr, sehr gut. Ja, ich meine, wenn Usain Bolt mit 4000stel Vorsprung gewinnt, kriegt er eine Goldmedaille. Aber wenn ich mit 312 Stimmen vorne liege, dann bin ich der letzte Arsch. Da wird doch mit zweierlei Maß gemessen.
Gut, aber Usain Bolt tritt ja gegen die Besten der Welt an. Das wäre ein bisschen so, als würden sie gegen Barack Obama kandidieren.
Hat er aber nicht, sondern eben gegen den 24-jährigen rechten YouTuber und anderes zwielichtiges Personal.
Also Fight mit YouTuber und auch mit sich selbst und der eigenen Wahrnehmung ganz offensichtlich. Darum geht's. Worum geht's außerdem in Eichwald MdB Staffel 2?
Na, es geht konsequent weiter ums Scheitern irgendwie. Das hängt sich an verschiedenen Motiven auch, die auch länger über die Folgen gezogen werden. Eins ist zum Beispiel der Konkurrenz aus dem Wahlkreis Bochum 1, Uwe Bornsen, der einen schweren Schicksalsschlag hatte und Eichwald eigentlich auf den Geist geht. Und dann rät ihm Eichwald, um ihn loszuwerden. Er soll es erstmal aufschreiben, weil seine Frau bei einem Unfall gestorben ist. Und aus dieser Geschichte, also aus dem Ratschlag, der gar nicht so ernst gemeint war, entwickelt sich dann für den Konkurrenten eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, was so ein bisschen zeigt, dass praktisch die Figur, die Eichwald ist, alles, was sie anpackt, verwandelt sich eigentlich ins Glück der anderen oder ins eigene Unglück. Es gibt auch eine junge Mitarbeiterin im Büro, die sich dann total entpuppt, wo man denkt, endlich mal jemand Professionelles irgendwie, wo aber auch so nach drei Dialogen klar ist, die wird hier nicht lange bleiben und wird eine eigene Karriere einschlagen. Und das ist eigentlich das Interessante in der Erzählkonstruktion. Man hat jemanden, was gar nicht so leicht ist, der eigentlich permanent verliert und mit dem man sich nicht identifizieren kann, wie man das zum Beispiel bei House of Cards mit dieser Frank Underwood oder Claire Underwood-Figur tun konnte, nämlich so Superprofis, die irgendwie immer erfolgreich aus diesen Schlachten hervorgehen. Hier hat man jemanden, der praktisch permanent eigentlich scheitert. Und das ist die große Kunst, dass wiederum aber auch dieses Scheitern ermöglicht dann ein Reden, was zum Beispiel Sexismen, auch Opportunismen, die in diesem Bürokontext, in dem die Serie vor allen Dingen spielt, also in dem Bundestagsbüro von Hajo Eichwald, die da fallen, die haben eben auch keine wirklich reproduktive Macht quasi, weil der Typ eigentlich machtlos ist. Das heißt, wir sehen jemanden, der eigentlich, und davon handelt die Serie, würde ich sagen, diese Staffel besonders, von quasi dem, wenn man so will, alten weißen Mann, der mit der Gegenwart nicht mehr Schritt halten kann.
Also eine sehr komplexe Konstruktion. Ist diese Konstruktion denn auch atmosphärisch, also so, dass ich mich als Zuschauer mittendrin wehen kann im Bundestag unter stetiger Beobachtung kritischer Hauptstadtjournalisten stehend?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es jetzt kompliziert klang, wie ich das versucht habe zu erklären, was das Tolle an dieser Konstruktion ist, weil es für ein Erzählen die möglich macht, die Serie ist natürlich ganz einfach zu gucken und ist auch sehr lustig, weil sie auch sehr gut reden kann, sehr viel Dialog hat und weil sie es auch schafft, sich in dieses politische Berlin reinzuhacken. Also es gibt dann mehrere so Auftritte von ZDF-Personal, Jana Pareig ist im Mittagsjournal, Mittagsmagazin, Lutz van der Horst von der Heute-Show und so weiter. Und wenn ich im Tatort sowas sehe, dann hat man häufig das Gefühl, es geht darum, wir müssen das Sendermikrofon vor die Kamera halten und es wirkt immer fremd. Und hier gibt es aber irgendwie eine Art und Weise, mit diesen Kulissen umzugehen, dass es wirklich wirkt, als sei der jetzt im Mittagsmagazin. Also das fließt organisch ineinander, das, was der Eichwald aus seinem Büro hinaus in diese Räume bewegt. Und es gibt aber, das hat auch damit zu tun, dass der Ton von diesen Leuten gut getroffen wird. Es gibt dann in der 6. Episode eine Geiselnahme und da will sich ein kleines Mädchen profilieren und das klingt dann so.
Ich bin Bildnisse Reporterin. Kann ich Foto machen oder Video?
Was?
Aber ey, und wenn der Geiselmann Terrorist ist oder Islam, das bringt vor Reichweite auf. Ey, was macht der Mann da?
Also das ist sehr schön, kann ich ein Bild machen oder Foto machen oder Video. Da wird was getroffen. Die Lust ist da auch, sich mit solchen merkwürdigen Figuren in der Gegenwart sehr stark auseinanderzusetzen.
Es wird was getroffen und offenbar auch ihr Nerv bei dieser Serie. Habe ich das richtig interpretiert?
Ja, weil es ihr gelingt, aus den vorhandenen Umständen etwas sehr Eigenes zu machen. Nämlich was Lustiges irgendwie. Alle Figuren sind irgendwie überzeugend in ihrer Schrägheit. Auch zum Beispiel der Mitarbeiter von dem Eichwald, Basti, so ein junger, erlehrter Typ, dauernd selbstoptimiert, aber auch immer quasi das Falsche. Ein schlechter Intrigant und der offenbart dann auch so eine merkwürdig toxische Männlichkeit. Und das passt alles zusammen, weil die Figuren ernst genommen werden und gleichzeitig komisch sind. Und das Interessante ist, dass es eigentlich sehr viel mit Theater zu tun hat, weil es visuelle Trenner zwischen den einzelnen Szenen, die eben auch was Theaterhaftes haben, gibt, wo dann einfach immer Bürowände oder Architekturen des politischen Berlin, Reichstag und so weiter gezeigt werden, die dann die Serie da ganz leicht verorten und die aber auch aussehen wie Bühnenbilder. Und wenn man dann noch sieht, dass Bernhard Schütz, der ja vom Theater kommt und der auch so eine ganz eigene Körperlichkeit hat, mit der er sich manchmal auch slapstickhaft durch diese ganzen Hindernisse und Hemmnisse bewegt, dann ist das irgendwie was sehr Eigenes und auch was sehr Deutsches, würde ich sagen, inwiefern die Serie es schafft, Politik und Komik da zusammenzuführen.
Matthias Dell, vielen Dank. Über Eichwald, MdB Staffel 2, finden Sie seit heute in der ZDF-Mediathek. Und Sie finden noch was, nämlich, das darf ich so bescheiden sagen, einen ziemlich außergewöhnlichen Deutschlandfunk-Kultur-Podcast aus unserer Vollbild-Filmredaktion. Susanne Burg und Patrick Wilinski hatten nämlich Gelegenheit, Eichwald MdB 2 Jahre lang zu begleiten. Also wirklich alles, von Ideen, Brainstorming über Dreharbeiten, über Nachlese waren sie dabei. Und haben ein riesiges Feature gemacht, das Sie hören können, das sich beschäftigt mit dem deutschen Serienboom und im Mittelpunkt eben erzählt von Eichwald MdB. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Durch Überforderung und durch Schmerz ist man dann irgendwo hingekommen an einen Ort, in dem man was gelernt hat und der einen dazu gezwungen hat, sich irgendwie weiterzuentwickeln und breiter aufzustellen.
Das ist Stefan Stuckmann, unsere Hauptfigur, Jahrgang 1982, Serien- und Comedy-Autor. Unter anderem hat er für die Heute-Show gearbeitet, für Kreumann oder Switch Reloaded. 2015 entstand dann die ZDF-Neo-Serie Eichwald MdB. Er ist Ideengeber und verantwortlich für Stil, Form und Inhalt der Serie.
Und Stuckmann ist noch mehr. Kolumnist, Stand-up-Comedian, Produzent, Villa-Aurora-Stipendiat. Jetzt, kurz bevor die zweite Staffel ins Hauptprogramm des ZDF kommt, jetzt ist Stuckmann erst einmal müde. Serienmüde.
Aber Sie sind's bitte nicht und hören doch sehr gerne unser Vollbild-Feature von Susanne Burg und Patrick Wilinski, die 2 Jahre Gelegenheit hatten, Eichwald MdB zu begleiten, zu allen Gelegenheiten, Brainstorming und Dreharbeiten, alles was dazugehört und eine Geschichte erzählen über den deutschen Serienboom. Sie finden das unter Vollbild, zum Beispiel in der DLF-Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Was unaufhörlich weiterzieht. Ein Schiff mit gehisstem Segel. Das Lebensalter des Menschen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Ich fand es ja vom Feeling her ein ziemlich gutes Gefühl neulich, dem Schrei mal höchstpersönlich gegenüberzustehen, diesem ja großartigen Werk des Wahnsinns von Edvard Munch. Munch, der findet sich mit seinem Schrei jetzt wieder in der aktuellen Ausgabe des Kulturmagazins Du. Diese Ausgabe hat den Schwerpunkt Psychiatrie und Kunst.
Das Lesen der anderen.
Wir sprechen mit Regula Gerber, die für dieses Heft wiederum mit Thomas Röske gesprochen hat, dem Leiter der Sammlung Prinzhorn. Tag, Frau Gerber.
Hallo, ich grüße Sie.
Die Sammlung Prinzhorn steht ja für Kunst aus dem Kontext Psychiatrie, oft auch Outsider-Art genannt und mit dem Vorurteil behaftet, das ist doch gar keine Kunst. Wie spielt diese Kunst von Menschen, deren Namen meist keiner kennt, denn zusammen mit einem Altmeister wie Munch in Ihrem Heft?
Also ich glaube, der Angang ist erst einmal ganz wichtig, dass man sich frei macht von diesen ganzen Definitionen und Diagnosen, sondern sich traut, einfach die Werke mal auf sich wirken zu lassen und zu schauen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Verdienst jetzt des jetzigen Leiters Thomas Röske, dass man immer mehr davon abgekommen ist, die Sachen einfach als Produkte von Wahnsinnigen zu sehen und in diesem Kontext zu belassen, sondern erstmal als kreative Erzeugnisse per se zu sehen. Und natürlich ist dann aber manchmal der biografische Kontext trotzdem auch wichtig.
Es ist wichtig, von den Diagnosen wegzukommen. Und da fand ich eine Passage in Ihrem Interview mit Thomas Ruske sehr interessant, in der Sie fragen, ob es denn einen Zusammenhang überhaupt gäbe zwischen psychischer Erkrankung und Kunst. Und er sagt dann, der sei schwer nachzuweisen. Mhm. Ich finde das deswegen so interessant, weil ich mich da frage, wenn innere Zustände die Kunst nicht prägen, was denn dann?
Ja, das ist ja, soll man sagen, ein sehr weites und sehr wackeliges Feld. Die inneren Zustände prägen natürlich die Kunst. Aber insofern, wenn wir dieses Raster weiterfassen, dann können Sie die extremen seelischen Zustände bei einem Heinrich von Kleist entdecken, Lord Byron, Virginia Woolf, das geht querbeet. Er hat es ja, also Röske schränkt es dann ein und sagt, es geht um die Werke von Psychiatrie-Erfahrenen. Und damit löst er es schon mal von der Frage der seelischen Befindlichkeit oder des Inneren, wie auch immer, ihres Seins oder nicht ihres Seins ab und sagt, okay, wir fassen es mal unter den Begriff, ist mal mit der Institution Psychiatrie in Kontakt gekommen. Ich meine, auch Van Gogh war in der Psychiatrie, ja. Auch Edvard Munch übrigens war am Schluss seines Lebens manchmal in Nervenheilanstalten. Aber da schaffen wir es als Kunst zu sehen und nicht nur als Patientenerzeugnis.
Ja, es ist ja aber auch in den anderen Fällen nicht unbedingt so, dass man auf dem Bild zeigt und sich sagt, ich glaube, der Mensch hat jetzt ein großes Problem. Aber die, deren Kunst die Sammlung Prinzhorn zeigt, die Psychiatrie-Erfahrenen, die Patienten und Patientinnen, die hatten definitiv große Probleme. Ist denn hier das, was die Sammlung zeigt, wichtiger jetzt nach ästhetischen Kriterien oder eher in Richtung Zeitzeugnischarakter? Werke als Anlass, um nachzudenken, wie Psychiatrie damals war seit Ende des 19. Jahrhunderts und was die Menschen angetrieben hat, beschäftigt hat?
Ich muss sagen, das oszilliert bei mir selbst auch hin und her. Und ich glaube, fast bei allen vielleicht ein deutliches, ein entschiedenes sowohl als auch. Also einerseits ist es natürlich ein Zeitzeugnis. Hans Prinzhorn hat diese Dinge gesammelt in einem bestimmten historischen Rahmen. Und andererseits nimmt die Sammlung bis heute weiter Künstler auf, deren Ausdruck einfach vielleicht verwandt ist mit dem, was man dann so unter Outsider-Art subsumiert. Also die nicht so sehr auf die allgemeine Kunst reagieren oder auf andere Künstler oder mit ihrer künstlerischen Ausbildung agieren, sondern die aus diesem Momentum des inneren Bewegtseins ihre eigenen Mittel suchen.
Thomas Ruske sagt ja auch, die Sammlung verstehe sich nicht nur als Hüterin einer wertvollen historischen Sammlung, sondern auch als Vermittlerin von neuerer Kunst aus psychiatrischem Kontext, die ohne dieses Zutun keine Chance hätte, wahrgenommen zu werden.
Ja, genau, das ist doch schön gesagt. Ja, genau.
Das ist schön gesagt, aber ist es auch gut getan? Also wie groß ist dieses Zutun? Wie viel stößt die Sammlung aus Ihrer Sicht da an?
Gut, die Sammlung nimmt bewusst nicht am Kunstmarkt teil und bezieht sich auch nicht auf den Kunstmarkt. Sprich, da kommt einer auf und wird langsam interessant auf dem Markt, jetzt holen wir den als Sammlung rein, sondern die recherchiert eigentlich ganz selber und stößt auf Werke, die von sich aus dem Kunstmarkt wahrscheinlich nicht sichtbar würden. Und insofern hat das, glaube ich, schon eine eigene wichtige Bedeutung.
Wie hat sich denn mit der Psychiatrie die Kunst verändert, die aus ihr entsteht? Kommen Sie da zu einer Konklusion mit Thomas Ruske?
Also erstmal ist ja so, wenn wir von Psychiatrie sprechen und wir meinen die Werke, die Prinzhorn gesammelt hat, sprechen wir von einer Psychiatrie, die eher eine Verwahranstalt war. Das heißt, die Leute sind da hineingekommen und meistens bis an ihr Lebensende dort geblieben. Und wenn sie Kunst gemacht haben, war das einem irrsinnigen Mitteilungsbedürfnis geschuldet, was dann aber in den Patientenakten verschwand. Und sie wurden ruhig gestellt oder eine Arbeitstherapie zugeführt, meistens. Ja. Und später hat sich ja die Psychiatrie total verändert. Heute ist die Verweildauer in der Psychiatrie ganz kurz. Die Medikamente sind ganz anders und dies hat Folgen erstmal auf die Ausdrucksweisen der psychiatrieerfahrenen Menschen, was aber nicht heißt, da hat mich Thomas Röske auch, sag ich mal, belehrt, das heißt nicht, dass weniger Kunst herauskommt, aber es sind nicht mehr diese Zeugnisse der verzweifelt Verwahrten.
Sondern?
Vielleicht mehr individuelle Mitteilungsformen, die aus einer seelischen Notwendigkeit kommen und nicht aus dem Druck der Umgebung, in der sie sich befinden.
Psychiatrie und Kunst, das ist der Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe des Kulturmagazins Du und ich habe drüber gesprochen mit Regula Gerber. Danke Ihnen fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Ja, und das war der Freitagskompressor.